Das Thema heute Netzkompetenz, das ich in Bezug auf zwei Kompetenzdimensionen behandeln möchte. Zunächst geht es um sachbezogene Kompetenzen, dann um prozessbezogene Kompetenzen. Diese Unterscheidung erläutere ich dann nachher nochmal ein bisschen genauer. Zunächst mal zum Begriff Netzkompetenz, was darunter verstanden wird, ist also in der Literatur nicht so ein furchtbar gebräuchlicher Begriff. Er kommt vor, aber wie gesagt nicht sehr häufig. Er kommt vor allen Dingen einmal vor in so einem, in betriebswirtschaftlichen Kontexten. Da geht es dabei darum, mit dem Begriff eine Fähigkeit zu bezeichnen, die darin besteht, sich in vernetzten Strukturen, eben Unternehmensstrukturen, zu bewegen, in diesen Strukturen zu arbeiten, auch zu lernen, beziehungsweise solche vernetzten Strukturen auch zu managen. Insofern also ein betriebswirtschaftlicher Begriff, Netzkompetenz, das ist natürlich nicht die Bezeichnung oder das Verständnis von Netzkompetenz, um das es hier in dieser Veranstaltung geht. Zum Zweiten wird der Begriff Netzkompetenz gebraucht, um, man könnte sagen, einen Ausschnitt aus dem zu bezeichnen, was Medienkompetenz auch genannt wird, beziehungsweise man könnte eben bezogen jetzt auf Ihre Ausbildung, wenn man von Netzkompetenz spricht, eben von einer medienpädagogischen Teilkompetenz sprechen. Das bezieht sich also darauf, dass Medienkompetenz als umfassender Begriff sich auf die sinnvolle Nutzung von Medien im Allgemeinen, von neuen Medien im Besonderen bezieht, während jetzt Netzkompetenz den Ausschnitt daraus fokussiert, der sich eben mit dem Nutzen des Internets oder anderer vernetzten Strukturen beschäftigt. Und das ist natürlich das, was hier in dieser Vorlesung im Mittelpunkt steht und worum es also heute dann gehen wird, das etwas näher zu bestimmen, was denn in diesem Zusammenhang dann mit Netzkompetenz gemeint ist. Man könnte es also so zusammenfassen, Netzkompetenz wäre die Fähigkeit, an einem durch die neuen Netzwerktechnologien und durch die virtuellen Räume charakterisierten kulturellen und gesellschaftlichen Leben aktiv teilzunehmen. Jetzt kann man sagen, dass der betriebswirtschaftliche Begriff von Netzkompetenz durchaus auch mit darunter fällt, sozusagen eine bestimmte berufsqualifizierende Teilmenge wiederum dessen ausmacht, während es hier also eher um ein, so etwas wie ein neues Allgemeinbildungsziel geht, das mit Netzkompetenz bezeichnet wird. Die Unterscheidung zwischen sachbezogenen Kompetenzen und prozessbezogenen Kompetenzen meint Folgendes. Wenn ich von sachbezogenen Kompetenzen spreche, dann meine ich damit, dass das Internet als ein Gegenstand, mit dem man sich auseinandersetzt, zu betrachten ist. Es ist ein Thema, mit dem man sich beschäftigt. Und insofern gibt es Kompetenzen, die sich einfach darauf beziehen, dass man das Thema Internet beherrscht. Während prozessbezogene Kompetenzen sich darauf beziehen, dass man das Internet nutzt für Prozesse, und dass insofern das Medium eher einen Rahmen darstellt, in dem man sich bewegt, in dem Prozesse ablaufen und es darauf ankommt, eben die Fähigkeit zu entwickeln, sich in einem solchen Rahmen, der durch das Netz dargestellt wird, angemessen zu bewegen. Wie gesagt, das wird jetzt gleich alles nochmal etwas genauer dargestellt. So weit zunächst mal eine kurze Vorwegerläuterung dieser Unterscheidung zwischen sachbezogenen Kompetenzen und prozessbezogenen Kompetenzen. Wenn ich jetzt auf die sachbezogenen Kompetenzen zu sprechen komme, dann will ich das wiederum in sich differenzieren nach unterschiedlichen Zugängen, die man wählen kann zur Sache. Unterschiedliche Zugänge, wie man die motiviert sind, die unterschiedlich motiviert sind durch unterschiedliche Interessenslagen. Das erste, der instrumentell pragmatische Zugang, dürfte der häufigste Zugang sein, der gewählt wird oder der zugrunde liegt, wenn man sich mit dem Thema Internet beschäftigt. Es geht dann eben darum, eine bestimmte Handlungssituation, in der man sich sowieso befindet und in der die Nutzung des Internet in irgendeiner Weise eine Rolle spielen könnte, sich dafür eben zu qualifizieren, indem man sich mit dem Thema Internet beschäftigt. Also zum Beispiel Lehrer oder eine Lehrerin, die eben sich überlegt, in ihrem Geschichtsunterricht oder ihrem Geografieunterricht sich mit einer bestimmten Region, Weltregion intensiver zu beschäftigen und dafür das Internet etwa als Rechercheinstrument zu nutzen. Das wäre ein instrumentell pragmatischer Zugang zur Sache Internet. Sie braucht das, sich damit zu beschäftigen, damit sie das im Unterricht entsprechend einsetzen kann, wobei der Unterricht selbst aber durch Themen bestimmt ist, die davon ganz unabhängig sind. Der zweite Zugang wäre hier jetzt als theoretischer Zugang bezeichnet. Da geht es darum, dass man sich mit dem Thema Internet beschäftigt, weil man über das Internet etwas wissen will. Es geht nicht um eine Handlungssituation, die man durch Nutzung des Internet ausgestalten möchte, sondern es geht darum, dass man wissen will, was das Internet eigentlich ist, wie es funktioniert, welche Bedeutung es für unser gesellschaftliches Leben hat. Und schließlich der praktisch reflexive Zugang, das wäre ein Zugang, wo man schon mit einem gewissen Bewusstsein an die Sache rangeht, dass wenn man das Internet nun einbezieht in seine berufliche Praxis, etwa als Pädagogin oder Pädagoge, dass dann keineswegs alles beim Alten bleiben wird und man auch gar nicht möchte, dass alles beim Alten bleibt, sondern dass man damit Gestaltungsabsichten verbindet. Also, dass man den Unterricht weiterentwickeln will, den man macht, indem man eben das Internet einbezieht. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, kann man auch so ausdrücken, dass man sagt, beim instrumentell-pragmatischen Zugang geht es darum, dass man etwas können will. Man will mit dem Internet umgehen können. Das ist das wichtige Ansatz. Eine solche Anwendungskompetenz sich zu erwerben. Beim theoretischen Zugang geht es darum, dass man primär etwas wissen will über das Internet, und beim praktisch reflexiven Zugang ginge es darum, primär darum, dass man etwas verantwortlich gestalten möchte, eben hier in unserem Falle, wo es um Pädagoginnen und Pädagogenausbildung geht, pädagogische Praxis. Sie werden schon gemerkt haben, dass die Grenzen, die Abgrenzungen zwischen diesen drei Zugängen nicht so ganz trennscharf sein können, sondern dass die schon ineinander spielen. Das werden wir nachher bei der näheren Erörterung dieser verschiedenen Zugänge und welche Kompetenzen sich darüber erschließen, auch noch sehen, dass das ineinander übergeht, was hier zunächst mal getrennt aufgeführt wird. Man könnte also diese Zugänge im Hinblick auf die angestrebten Kompetenzen unterscheiden als: es geht um Anwendungskompetenz, es geht um fachliche Kompetenz, es geht um Gestaltungskompetenz. So, und nach diesen drei unterschiedlichen Zugängen möchte ich das jetzt etwas genauer betrachten und aufschlüsseln. Gehen wir also zunächst den instrumentell pragmatischen Zugang, bei dem es darum gehen soll, dass man etwas kann, bezogen auf das Internet in unserem Fall hier, dass man etwas kann, dass man dieses neue Medium zu nutzen versteht, im Kontext, ich nehme jetzt mal als Beispiel, eines bestimmten Faches im Schulunterricht. Also wir könnten uns in die Situation einer Lehrerin versetzen, die Geografieunterricht macht und eben jetzt sich irgendwie damit vertraut macht, dass es wohl nicht schlecht wäre, das Internet als Rechercheinstrument für diesen Unterricht zu nutzen. Sie hat das bisher nicht gemacht, insofern fehlt ihr jetzt auf dieser Ebene Netzkompetenz. Diese Netzkompetenz benötigt sie auf dieser Ebene eben, um das Internet in ihrem Unterricht einsetzen zu können, und dazu gehört mal als erstes, dass sie mit dem technischen Instrumentarium, das dazu dient, umgehen kann. Dass sie auf der Ebene des Handlings die Geräte nutzen kann, dass sie die Software, die sie dafür benötigt, benutzen kann und so weiter. Das ist sozusagen die elementare Basis, die benötigt wird. Für viele erschöpft sich darin auch schon im Wesentlichen das, wovon die Rede ist, wenn von Netzkompetenz oder von Medienkompetenz die Rede ist, also von der Medienkompetenz, die sich jetzt hier spezifisch auf das Internet bezieht, den Umgang mit der Technik zu beherrschen. Nur, wenn die Lehrerin weiß, wo der Einschaltknopf an ihrem Computer ist, wie das funktioniert, dass sie das Betriebssystem hochfährt, beziehungsweise dass das automatisch dann passiert, dass sie das versteht, dass sie einen Browser starten kann, dass sie dann auch weiß, wie man in einer Suchmaschine Begriffe eingibt und dass man dann eine Liste mit Treffern bekommt, dann heißt das noch lange nicht, dass sie auch schon weiß, wie man nun dieses Instrumentarium, das sie jetzt auf der Ebene des Handlings durchaus beherrscht, wie man das so im Unterricht einsetzt, dass auch der Unterricht funktioniert. Denn natürlich verändert sich einiges in Ihrem Unterricht, wenn Sie jetzt eben nicht mehr wie früher beispielsweise jemanden in die Bibliothek geschickt hat, dass er dort einen Atlas holt, ein Lexikon vielleicht holt, oder vielleicht gibt es auch in der Klasse eine kleine Handbibliothek, wo solche Nachschlagewerke zur Verfügung stehen. Sondern wenn sie jetzt also das Internet nutzen möchte, dann stellt sich zum Beispiel die Frage, stehen eigentlich genügend Geräte zur Verfügung? Es stehen in der Regel nicht genügend Geräte zur Verfügung. Also muss ich mehrere Kinder, Jugendliche gemeinsam an jeweils ein Gerät setzen. Wo sind die Geräte überhaupt? Was muss ich tun, um sie zu bekommen? Wie lange darf ich sie nutzen? Wie sorge ich dafür, dass sie wieder zurückkommen? Welche Schüler setze ich zusammen an das Gerät? Wie lange dauert es, bis das alles betriebsbereit ist, sodass die also loslegen können? Was mache ich damit, dass manche das schon beherrschen und manche überhaupt erst eingeführt werden müssen? Wie geht das dann weiter, wenn die Suchergebnisse auf den Bildschirmen sind? Wie gehen die Schüler dann weiter damit um und so weiter und so fort? Also Ihr Unterricht verändert sich sehr, wenn sie das Internet einsetzt auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und darüber muss sie sich klar sein, es genügt also eben nicht, für diese Anwendungskompetenz genügt es eben nicht, die Technik im Sinne des Handlings zu beherrschen, sondern sie muss es auch hinkriegen, das sinnvoll ins Handlungsfeld, nämlich also in ihre tägliche, alltägliche Unterrichtspraxis so zu integrieren, dass der Unterricht tatsächlich davon Gewinn hat und nicht dadurch sozusagen belastet wird. Also man sieht daran an diesem Beispiel, dass die Anwendungskompetenz oft doch unterschätzt wird in Bezug auf die Anforderungen, die sie stellt. Dass es eben nicht damit getan ist, eine Schulung zu machen, die eben auf der Ebene des Handlings mir die nötigen Basiskompetenzen vermittelt, sondern dass ich darüber hinaus auch lernen muss, in meinem Handlungsfeld sinnvoll damit umzugehen. Das heißt nicht, dass das Handlungsfeld in der eigenen Vorstellung jetzt großartig verändert werden soll. Es geht nicht um neue Ziele, es geht der Lehrerin auch gar nicht darum, dass sie das macht, um eine andere Art von Unterricht zu machen. Sie ist, wie ich das hier bezeichnet habe, ganz instrumentell pragmatisch an die Sache rangegangen. Sie will also nicht ihren Unterricht großartig umgestalten, sondern will nur an einer Stelle ein aus ihrer Sicht vielleicht effektives Instrumentarium zusätzlich ins Spiel bringen, und dazu braucht sie eben Kompetenz auf dieser Anwendungsebene, das aus diesen zwei Dimensionen des Handlings und der sinnvollen Praxisintegration besteht. Das wäre also zunächst mal das, was zum instrumentell-pragmatischen Umgang zu sagen ist. Die meisten Lehramtsstudierenden beispielsweise, die in Pädagogikveranstaltungen gehen und eben im Kopf haben, dass sie Lehrerinnen und Lehrer werden wollen, wollen eigentlich zunächst mal nicht Theorie sich aneignen. Sie wollen nicht primär etwas Bestimmtes wissen, sondern sie wollen in der Regel vor allen Dingen etwas können. Nämlich nachher guten Unterricht machen, was immer gut heißen mag. Und sie versprechen sich eben davon, dass sie, sie erhoffen sich, in der Regel versprechen sie es wahrscheinlich gar nicht, weil sie schon wissen, dass es nicht, dass dieser Wunsch höchstens in Ansätzen realisiert wird, eher aber nicht. Aber sie würden es sich eigentlich wünschen, dass in den Lehrveranstaltungen, die sie an der Universität besuchen, eben etwas dazu geleistet wird, dass sie nachher im Hinblick auf Unterricht machen, mehr können. Also der Ansatz ist eigentlich in der Regel, die Motivationsgrundlage ist eigentlich in der Regel eher instrumentell pragmatisch ausgerichtet und eben nicht theoretisch. Das heißt, im Vordergrund steht nicht etwas wissen zu wollen, sondern im Vordergrund steht etwas können zu wollen. Es gibt auch die anderen, auch unter den Lehramtsstudierenden, mehr vielleicht bei denen, die das Fach Pädagogik grundständig studieren, nämlich das Interesse an der Sache im Sinne eines theoretischen Interesses, eines theoretischen Zugangs, dass man etwas von der Sache wissen will und verstehen will, zunächst mal noch nicht geprägt durch das Motiv, und was kann ich denn damit nachher anfangen in der Praxis? Was kann ich denn dadurch mehr oder besser, wenn ich das und das weiß? Sondern das Wissen selbst ist ein Motiv. Und das ist das, was ich hier mit dem theoretischen Zugang bezeichnen möchte, dass man etwas wissen will, unabhängig noch davon, was das nützt in der Praxis. Nun kann man natürlich sagen, dass was vorher bei dem anderen Zugang, bei dem instrumentell-pragmatischen Zugang gesagt worden ist, nämlich die sinnvolle Integration des Internets, oder sagen wir mal, des Nutzens einer Suchmaschine in den Geografieunterricht, dass das eigentlich auch nicht ganz ohne Wissen geht. Dass der bloße Umgang, wo drücke ich hin und was muss ich denn tun, damit bestimmte Effekte erzielt werden, in der Regel nicht reicht, um also eine solche sinnvolle Integration in den Unterricht tatsächlich hinzukriegen, sondern dass ich schon auch etwas verstehen muss davon, wie denn so eine Maschine eigentlich auch funktioniert, so eine Suchmaschine. Nach welchen Kriterien die eigentlich ihre Treffer selektiert und dann in eine bestimmte Rangfolge bringt. Das muss ich also wissen, um das integrieren zu können. Das heißt, etwas wissen zu wollen, ergibt sich durchaus auch auf der Ebene des instrumentell-pragmatischen Zugangs, aber erst eher infolge dessen, dass man etwas können will und dass zu diesem Können eben dann zwangsläufig auch gehört, dass man sich ein bestimmtes Wissen aneignen muss. Der Unterschied ist also nicht der, die einen wollen nur was können und die anderen wollen nur was wissen, sondern der Unterschied ist nur der Zugang, und der Zugang beschreibt sozusagen nur einen anderen Weg hin, auch zu dem etwas wissen wollen. An der Universität ist es für uns Lehrende natürlich praktisch, wenn wir es mit Studierenden zu tun haben, die vor allen Dingen was wissen wollen und denen die Frage der praktischen Anwendung nicht so wichtig ist, die das nicht fragen, weil dann sind wir entlastet davon, legitimieren zu müssen, wofür es denn gut ist, etwas zu wissen über das Handlungsfeld oder über den Gegenstand, die Sache, mit der wir uns hier beschäftigen. Und Studierende, die sehr instrumentell pragmatisch orientiert sind, passen zunächst mal sozusagen nicht zu unserer eigenen Wissenschaftlerhaltung, die ja darin besteht, vor allen Dingen den theoretischen Zugang zur Sache zu pflegen. Das ist nun mal halt unser Job, diesen Zugang zu pflegen als Wissenschaftler. Und wir müssen die Beziehung dann hinkriegen, herstellen in unserer Lehre zwischen diesem theoretischen Zugang und dem bei den Studierenden oft vorhandenen instrumentell-pragmatischen Zugang. Also viele Schwierigkeiten, die Sie damit haben, dass Ihnen Lehrveranstaltungen zu abstrakt erscheinen und dass Sie das Gefühl haben, die Lehrenden haben eigentlich nicht ihre Motive so richtig im Blick. Die haben mit diesem unterschiedlichen Zugang zu tun und damit zu tun, dass diese unterschiedlichen Zugänge erst noch, und das ist nicht so ganz einfach, aufeinander bezogen werden müssen. Gut, was heißt es denn jetzt, etwas wissen zu wollen über das Internet? Gut, das eine ist, dass man die Technologie versteht. Ich hatte das vorhin schon angedeutet. Der Gegenstand Internet, wenn man jetzt genauer hinguckt, zerfällt natürlich in viele verschiedene einzelne Gegenstände wiederum. Das ist einmal natürlich die Technologie, die dort eingesetzt wird, und zwar sowohl auf der Hardware-Ebene als auch auf der Software-Ebene. Wie weit nun dieses Wissen gehen kann und gehen soll, wenn man nicht gerade Informatik studiert, sondern eben Pädagogik studiert, darüber kann man sicherlich unterschiedlicher Auffassung sein. Wenn man Pädagogik studiert, ist es erstmal klar, dass das etwas wissen wollen sich nicht primär bei den meisten auf die Technologie selbst bezieht, sondern eigentlich eher auf das Handlungsfeld bezieht, also auf pädagogische Praxis sich bezieht und darauf, welche Bedeutung denn diese Technologie für die pädagogische Praxis haben kann. Und damit ist natürlich dieses etwas wissen wollen schon von vornherein in einer gewissen Nähe im Unterschied zu Informatikstudierenden bei Pädagogikstudierenden zu dem ersten Zugang, dem instrumentell pragmatischen Zugang. Dennoch, ein gewisses Maß an Technologieverständnis ist, wie ich eben ja auch schon sagte, einfach notwendig, um auch zu verstehen, welche Rolle diese Technologie in der pädagogischen Praxis überhaupt spielen kann. Ganz generell ist das die Frage danach auch, welche Rolle Technik überhaupt, nicht nur diese spezifische Technik, sondern Technik überhaupt in pädagogischen Handlungskontexten spielen kann. Zunächst mal würden sicherlich die meisten Pädagoginnen und Pädagogen und auch Studierende, die dieses Berufsfeld anstreben, davon ausgehen, dass Technik und Pädagogik zwei völlig verschiedene Handlungssphären angehören. In der Technik hat man es mit Maschinen, mit Sachen zu tun und in der Pädagogik hat man es mit Menschen zu tun. Und es dürfte sicherlich nicht angemessen sein, mit Menschen so umzugehen, wie man mit Maschinen umgeht. Wie es umgekehrt sicherlich auch nicht angemessen sein dürfte, mit Maschinen so umzugehen, als ob sie Menschen seien. Also das sind zwei erstmal in der ersten Wahrnehmung sicherlich völlig getrennte Sphären. Und diese Sphären nun aufeinander zu beziehen, das mag dann auch erstmal für viele etwas befremdlich erscheinen, dass man das überhaupt ins Auge fasst. Heute denke ich nicht mehr, weil es relativ selbstverständlich geworden ist, dass diese neuen Technologien in pädagogische Praxis Einzug gehalten haben. Aber wenn man sich mal die Diskussion etwa in den 80er Jahren, als das so begann, eine gewisse Relevanz zu bekommen für die pädagogische Praxis, wenn man sich da die Diskussion der 80er Jahre mal ansieht, dann sieht man, dass es da sehr heftige Abwehrreaktionen seitens der Pädagoginnen und Pädagogen gab, sowohl aus der Praxis heraus, als auch aus der Wissenschaft heraus, gegen das Ansinnen, den Computer in Bildungsprozesse mit einzubeziehen. Eben aus dieser Grundhaltung heraus, dass damit der pädagogische Umgang in irgendeiner Weise entmenschlicht würde, wenn er technisiert wird. Damit muss man sich auseinandersetzen, mit diesem Spannungsverhältnis von pädagogischer Praxis als Umgang mit Menschen und technischer Praxis, also einem Umgang mit Sachen und mit Maschinen. Damit muss man sich auseinandersetzen und man muss eben dann, und das ist eine theoretische Frage, sich darüber klar werden, inwieweit denn Technisierung im Umgang von Menschen miteinander tatsächlich eine Rolle spielt. Das ist jetzt nicht dieses generelle Thema, ist jetzt nicht das Thema, was sich uns hier im Rahmen dieser Vorlesung stellt. Wir haben es hier mit einer Konkretion zu tun, nämlich das Internet als spezifische Technologie hier zu behandeln, wo die Frage, die generelle Frage, die damit verbunden ist, gar nicht in der Schärfe irgendwie auftritt, weil es das Internet nicht so sehr als Umgang mit Maschinen erscheint. Also die Maschinen, mit denen wir es da zu tun haben, sind eher nur Transportmittel für Kommunikationsprozesse, für Interaktionsprozesse, die wir eigentlich mit dem Geschehen im Internet eher verbinden. Sodass, also wie gesagt, diese grundsätzliche Frage Maschinen, Menschen sich uns so eigentlich weniger stellt. Dennoch gilt auch da natürlich, mit der Nutzung von solchen Technologien kommen immer auch im weitesten Sinne maschinelle Strukturen, technische Strukturen in das Handlungsfeld hinein und man muss abklären, wie weit eben pädagogische Praxis solche Strukturen nicht nur ertragen kann oder vertragen kann, sondern vielleicht auch immer schon aufgewiesen hat. Wenn man beispielsweise sich mal anguckt, was von Referendarinnen und Referendaren in Bezug auf die Ausarbeitung von Unterrichtsplanungen für ihre Unterrichtsversuche im Rahmen ihrer Ausbildung verlangt wird, dann sieht man dort in der Regel sehr detailliert ausgearbeitete Ablaufpläne. Oft nach Minuten aufgeschlüsselt, wo dann steht, was der Lehrer oder die Lehrerin, die Referendarin oder der Referendar dann tut, was die erwartete Schülerreaktion ist und wie dann wiederum der Referendar oder die Referendarin weiter agiert. Das sind Ablaufpläne, die sehr, sehr stark durchformalisiert sind, durchstrukturiert sind. Man kann hoffen, dass der Umgang mit solchen Plänen so souverän geschieht, dass die jeweiligen Akteure nicht daran kleben, an diesem Programm, als so etwas kann man das ja dann durchaus auch sehen, sondern dass sie eben auch dennoch spontan bleiben können in Bezug auf das reale Unterrichtsgeschehen. Aber von der Planung her zunächst mal kann man das durchaus als ein Programm betrachten, als ein Programmlisting, eine solche Unterrichtsplanung, die also schon etwas Maschinelles hat. Das heißt, das ist eigentlich der pädagogischen Praxis gar nicht so fremd, diese Durchstrukturierung und Formalisierung von Abläufen, sodass die Überlegung durchaus nahe liegt, dass eine implizite technische Struktur durchaus im pädagogischen Handeln immer schon enthalten war und dass es jetzt in Bezug auf den Einsatz von Technologien, von neuen Technologien im Unterricht eigentlich dann nur darauf ankäme, diese impliziten Strukturen explizit zu machen und sie dann eben zu unterstützen durch den Einsatz von Technologie und insofern zu effektivieren. Um in dieser Weise pädagogisches Handeln und technische Prozesse aufeinander beziehen zu können, muss man von beiden Seiten etwas verstehen. Man muss von der Technologie etwas verstehen und man muss von pädagogischer Praxis etwas verstehen. Und man muss von beiden Seiten so viel verstehen, dass man sie eben auch aufeinander beziehen kann. Dass man also sagen kann, wo Technologie Handeln mit Menschen, Umgang mit Menschen unterstützen kann, beziehungsweise auf der anderen Seite, wo das Handeln mit Menschen implizite technische Strukturen aufweist, die sich explizieren und unterstützen lassen durch Technikeinsatz. Das ist das, was ich mit der letzten Formulierung ausdrücken möchte, die Technologik und die Handlungslogik des jeweiligen Handlungsfeldes bei uns hier pädagogische Praxis aufeinander beziehen zu können. Das ist nicht gerade eine ganz unanspruchsvolle Anforderung, aber in die Richtung müsste auf der Ebene des theoretischen Zugangs sachbezogene Kompetenz im Sinne von Netzkompetenz bestimmt werden. Nochmal exemplifiziert an dem schon bemühten Beispiel aus dem Geografieunterricht. Auch da wurde ja schon recherchiert, auch ohne Internet. Auch da gab es bestimmte Suchstrategien oder Recherchestrategien, die sich orientiert haben eben an anderen Mitteln, die eingesetzt worden sind, die aber durchaus auch eine Art von Technik im Umgang mit diesen Mitteln schon darstellten. Also in die Bibliothek jemanden schicken. Was ist denn das Ordnungsprinzip in der Bibliothek, nachdem nun eben bestimmte Bücher dort gesucht werden? Welche Bücher kommen in Frage? Was sind das? Welcher Typ von Büchern? Ein Nachschlagewerk, ein Atlas, eine Länderbeschreibung, das sind durchaus unterschiedliche Typen von Texten oder von Darstellungen des Gegenstandes. Und eine Recherchestrategie, eine traditionelle Recherchestrategie bezog diese unterschiedlichen Typen und den unterschiedlichen technischen Umgang mit diesen Typen von Darstellungen durchaus schon mit ein. Dann die weitere Frage, wie finde ich denn nun in einem Lexikon bestimmte Informationen zu einem Land, das nun durchgenommen werden soll? Oder wo finde ich das im Atlas? Auch das uns allen selbst sehr vertraut, aber auch das ist etwas, was man ja auch erst gelernt haben muss, auch eine Technik, die wir gelernt haben müssen. Insofern gab es also schon eine im Handlungsfeld präsente Logik der Recherche, ohne dass sie unbedingt explizit allen bewusst war. Jetzt, wenn man nun das Internet einbezieht und das Instrumentarium, das dort zur Verfügung gestellt wird, muss man eben die entsprechenden Recherchestrategien versuchen, ineinander abzubilden oder aufeinander zu beziehen, um zu sehen, ob denn die Recherchestrategie, die man gewohnt ist, sich nun mit dem neuen Instrumentarium noch weiter verfolgen lässt oder ob es dort nicht eine andere Recherchestrategie gibt, die in dieses technische Instrumentarium sozusagen gegossen worden ist, man also umlernen muss, aber auf einer technischen Ebene umlernen muss, oder eben auch, ob man feststellt, dass das Instrumentarium, das einem dort angeboten wird, eigentlich schlechter funktioniert als die traditionellen Strategien, die man angewandt hat. Dass also so eine Suchmaschine wie die Google-Suchmaschine tatsächlich nicht unbedingt das bessere Instrument ist gegenüber dem, wie man vorher recherchiert hat. Aber dazu muss man eben in der Lage sein, das meine ich hier mit sachbezogener Kompetenz im Sinne einer fachlichen Kompetenz, das, was die Technik leistet und das, was man im Handlungsfeld braucht an Strategien, aufeinander beziehen zu können. Und dann komme ich zum dritten Zugang, dem praktisch reflexiven Zugang, der zunächst mal eine gewisse Nähe hat zu dem instrumentell pragmatischen Zugang und sich von dem auch gar nicht so richtig scharf abtrennen lässt. Das geht mehr oder weniger ineinander über. Ich will es mal so versuchen zu unterscheiden. Die Lehrerin, die instrumentell pragmatisch nun an die Nutzung des Internets für ihren Geografieunterricht herangeht, stellt sich dabei nicht vor, dass sie über ihren Unterricht nun anders denken muss, als sie vorher darüber gedacht hat. Sie bleibt eigentlich in ihren Vorstellungen von dem, was Geografieunterricht ist und will lediglich ein neues Instrumentarium dafür nutzen. Sie will das weitermachen, was sie bisher gemacht hat, aber eben effektiver in irgendeiner Weise. Dieses effektiver bedeutet natürlich schon auch eine gewisse Gestaltungsabsicht. Sie versteht das nicht unbedingt als eine Neustrukturierung und fundamentale Umgestaltung ihres Unterrichtes, sondern eher nur als eine evolutionäre Verbesserung ihres Unterrichtes. Aber es ist natürlich schon auch ein Stückchen Umgestaltung ihres Unterrichtes, fast zwangsläufig. Was ich jetzt hier mit praktisch reflexivem Zugang meine, ist, dass dies nun voll bewusst ist sozusagen. Dass der Einsatz von neuen Technologien nicht lediglich die Fortsetzung der alten Praxis mit neuen Mitteln ist, sondern dass der Einsatz neuer Technologien tatsächlich eine mehr oder weniger fundamentale Veränderung auch dieses Praxisfeldes bedeutet. Wenn man sich darauf einlässt, muss man wissen, dass dies nicht ohne sehr durchgreifende Veränderungen von Unterricht sich vollziehen lässt. Und das muss sich in dem Sinne lohnen, dass diese Veränderung eine ist, die man auch wirklich will, für die man einstehen will, deren Sinn man zu vertreten weiß und für die man Verantwortung übernehmen kann. Also auch nach außen hin einstehen kann. Vor sich selbst natürlich einstehen. Also ich muss das vor mir selber rechtfertigen können, was ich da mache. Ich muss mit meinen eigenen Normvorstellungen, Zielvorstellungen, Sinnvorstellungen meiner Praxis zusammenstimmen. Aber ich muss es auch gegenüber anderen legitimieren können, dass ich diese Veränderung vornehme. Insofern heißt also, dass in mehrfacher Weise Verantwortung für die damit verbundene Umgestaltung zu übernehmen. Verantwortung in dem Sinne, dass ich Verantwortung gegenüber anderen nach außen hin übernehme, aber eben auch, dass ich vor mir selbst und vor meinen eigenen Normvorstellungen mich verantwortlich verhalte. Bezogen auf meine eigene Praxis hier, wenn ich hier das Studiengebiet Informationspädagogik als Dual-Mode-Studium zu organisieren versuche, dann ist das eben vielleicht am Anfang so gewesen, dass man mal was Einzelnes ausprobiert, im Sinne des instrumentell pragmatischen Zugangs. Dass man beispielsweise die Skripten, die man sonst zum Kopieren irgendwo hingestellt hat und als Kopiervorlage irgendwo hingestellt hat, dann konnten die Studierenden sich die dann irgendwie im Copyshop kopieren oder so, dass man das jetzt also übers Internet zum Download bereitstellt. Keine großartige Veränderung gegenüber dem, was man vorher gemacht hat. Ganz instrumentell, pragmatische Nutzung, mal gucken, ob das funktioniert, und man sieht, ja, das funktioniert, okay, lässt man es dabei. Und dann kamen andere Elemente dazu, und dann kam da was dazu und da was dazu, und allmählich wurde deutlich, dass es nicht damit getan ist, lediglich die bisherige Lehrpraxis zu effektivieren, dass im Wesentlichen aber eigentlich alles beim Alten bleibt, sondern dass sich doch ganz erhebliche Veränderungen vollzogen in dieser eigenen Lehrpraxis. Auf verschiedensten Ebenen, auf der Ebene dessen, wie ich mich vorbereite auf meine Veranstaltungen zum Beispiel, das hat sich sehr, sehr verändert durch den Übergang zum Dual-Mode-Studium. Das ist sehr, sehr viel strukturierter und formalisierter geworden. Ich habe einen strengen Zeitplan, an den ich mich halten muss, bis wann ich was gemacht haben muss, damit das überhaupt alles funktioniert, weil das dann alles noch umgesetzt werden muss, technisch umgesetzt werden muss und ja auch alles rechtzeitig umgesetzt sein muss, damit Sie noch was davon haben. Die Frage der Betreuung der Studierenden ist eine, die eine völlig andere Dimension bekommen hat, was man an unserer Online-Übung vor allen Dingen sehen kann. Noch auf anderen Ebenen ist also deutlich geworden, dass es eine erhebliche Umstrukturierung des gesamten Handlungsfeldes Hochschullehre in diesem Bereich bedeutet, die neuen Technologien so einzusetzen. Das geschieht inzwischen wohl überlegt und im Bewusstsein dessen, dass dies eine tiefgreifende Veränderung ist, aber eine Veränderung, von der wir überzeugt sind, dass sie die Chance bietet, qualitativ die Lehre erheblich zu verbessern gegenüber der vorherigen Praxis. Und insofern glauben wir, das verantworten zu können, dies zu tun. Auch wenn es im Einzelnen mal schief gehen kann und in einzelnen Fällen man sagen kann, nee, also das hat nicht funktioniert und das lassen wir vielleicht auch lieber wieder, weil da die traditionelle Praxis vielleicht doch überlegen war. Das kann an einzelnen Punkten so durchaus sein, aber im Großen und Ganzen, denke ich, können wir das, was wir da machen, sowohl vor uns selber als auch gegenüber anderen legitimieren. Und wir müssen es auch legitimieren können, denn es ist keineswegs selbstverständlich, dass das alles als sinnvoll angesehen wird, was wir machen. Es kostet Geld, es kostet Ressourcen und so weiter, und dafür muss man einstehen können. Und wenn Sie später als Pädagoginnen und Pädagogen oder Lehrerinnen und Lehrer in Ihrem Praxisfeld neue Technologien einsetzen wollen, dann müssen Sie vielleicht nicht mehr rechtfertigen, dass Sie dies überhaupt tun wollen, aber Sie müssen die Art und Weise, wie Sie es machen, wie viel Geld Sie dafür ausgeben wollen, wie viele Ressourcen Sie dafür einsetzen, welche organisatorischen Veränderungen das bedeutet und so weiter und so fort, dafür müssen Sie einstehen können. Und das ist hier gemeint mit praktisch reflexivem Zugang. Dann komme ich jetzt zu der zum zweiten Kompetenzbereich, den ich mit prozessbezogenen Kompetenzen überschrieben habe. Zunächst mal zu dieser Unterscheidung zwischen sachbezogenen Kompetenzen und prozessbezogenen Kompetenzen. Ich hatte eben gesagt, die sachbezogenen Kompetenzen beziehen sich darauf, dass ich mich mit der Sache Internet beschäftige. Nur diese Sache ist eine spezifische Sache, ist eine Sache, ein Medium, das man auf der einen Seite eben als Gegenstand betrachten kann. Dann steht man diesem Gegenstand gegenüber als Subjekt einem Objekt, das Internet ist das Objekt, und man beschäftigt sich damit. Lernt man etwas darüber, man kann damit umgehen und so weiter und so fort, wie das eben dargestellt worden ist. Es ist ein Gegenstand, es ist ein Instrument. Das ist Handeln mit dem Medium. Ich mache etwas damit. Das andere ist aber, dass es eben als Medium, das Internet als Medium gleichzeitig auch, und das ist ja das, was wir hier in dieser Vorlesung mit den Begriffen Netzwerk und Raum auch besonders betont haben, es ist etwas, in dem wir uns bewegen. Es ist also nicht wie einen Hammer benutzen kann. Wir würden niemals sagen, dass wir uns im Hammer irgendwie bewegen, sondern wir machen etwas mit dem Hammer. Aber mit dem Internet etwas machen, so wie man mit dem Hammer was macht, das ist wiederum eine etwas eigenartige Vorstellung und Formulierung, wir machen im Internet etwas. Das heißt, das Internet ist auch ein Rahmen, in dem wir uns bewegen, eben eine Netzwerkstruktur, ein Raum, in dem wir uns bewegen. Und insofern ist es auch der Rahmen oder der Raum für Prozesse, die darin ablaufen, denn wenn wir uns darin bewegen, dann sind dies eben Prozesse. Uns geht es besonders um Bildungsprozesse, um die Bildungsbewegung, die in diesen Räumen und in diesen Netzwerken stattfinden kann. Und von daher gehört es eigentlich zur Sache, dass sie viel mit Prozessen zu tun hat, die sich in dieser Sache abspielen. Das sind also nicht zwei ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen, die hier eine Rolle spielen, sondern aus der Sachbeschäftigung folgt eigentlich auch die besondere Bedeutung der Prozessbetrachtung. Gerade wenn wir uns unter pädagogischer Perspektive mit diesem Medium beschäftigen. Auch hier eine Dreiteilung dieses Kompetenzbereichs. Es geht um Kommunikationskompetenz und Kooperationsfähigkeit, es geht um Vermittlungskompetenz und es geht um autodidaktische Kompetenz als prozessbezogene Kompetenzen. Und das will ich jetzt etwas genauer noch erörtern. Zunächst auf der Ebene von Kommunikationskompetenz und Kooperationsfähigkeit. Damit ist gemeint, dass wir das Internet eben nutzen, um miteinander zu kommunizieren, um miteinander zu kooperieren. Das haben wir in dieser Vorlesung auch relativ ausführlich, gerade in der Vorlesung über kollaboratives Lernen behandelt. Und dazu muss man eben sich in den Strukturen, die Internetkommunikation und Internetkooperation aufweist und die sich eben unterscheiden von Kommunikationsstrukturen und Kooperationsstrukturen außerhalb des Internets, so im wirklichen Leben, vor allen Dingen auch in Face-to-Face-Situationen, muss man eben lernen, sich in diesen Strukturen angemessen zu bewegen. Organisation und Verständigung heißt eben, dass man die Kommunikation im Internet immer ganz explizit auch organisieren muss. Sie kann kaum intuitiv und spontan zustande kommen, sondern man muss sie sich immer vornehmen und man muss eben auch die Kommunikationsstrukturen immer besonders nicht nur beachten, sondern auch handeln. Man muss Verabredungen treffen, man muss Regeln aufstellen für die Kommunikation und man muss sich darüber wiederum auch miteinander verständigen. Wir haben hier relativ wenige, die an der Online-Übung stattfinden, aber diejenigen, die an der Online-Übung teilnehmen, die wissen, dass das also eine permanente Aufgabe ist, die sie auch zu bewältigen haben, eben ihre eigene Kommunikation über ihren Arbeitsprozess immer zu organisieren. Und dass das auch wesentlich schwieriger ist als in Face-to-Face-Situationen, das immer so zu machen, dass das auch funktioniert und dass jeder erreicht wird. Damit verbunden ist eben auch, dass alles, was man im Internet tut, operationalisiert sein muss. Also die Maßnahmen, die man trifft, die Verabredungen, die man trifft, müssen so beschrieben sein, dass sie unmissverständlich sind, unmissverständlich expliziert sind für den anderen, dass beim anderen, an den man sich wendet, keine Missverständnisse auftreten können im Hinblick auf das, was denn hier jetzt verabredet ist, an gemeinsamer Organisation festgelegt wird. Also diese durchgängige, unmissverständliche Explizierung ist eine sehr hohe Anforderung, die wir auch als Lehrende nicht immer hinreichend in den Griff bekommen. Ja, also wie oft sind unsere Aufgabenstellungen beispielsweise missverständlich? Also ich habe ja den Job immer, die Aufgaben zu formulieren für die Online-Übung und bin dann hinterher oft überrascht, wie man meine Intentionen, die mit der Aufgabenstellung verbunden waren, missverstehen konnte. Und dann muss das halt, weil das ja alles immer nur auf dem Wege der Verschriftlichung läuft und nicht mal schnell erklärt werden kann, muss das also dann immer mühsam durch entsprechende Postings erläutert werden, korrigiert werden, rückgemeldet werden und so weiter. Und das gilt natürlich auch für die Kommunikation der Arbeitsgruppenmitglieder untereinander, dass sie genötigt sind, in ihrer Kommunikation alles zu verschriftlichen und eben so zu verschriftlichen, dass möglichst keine Missverständnisse aufkommen können. Das heißt, sie werden auch relativ hohe Anforderungen an das Schreiben und Lesen können, also an ganz fundamentale Kompetenzen gestellt, das Internet, zumindest so wie es zurzeit sich uns darstellt, ist keineswegs ein Medium, das diese Kulturtechniken des Schreibens und Lesenkönnens in irgendeiner Weise entwertet, sondern ganz im Gegenteil, es verlangt sie eigentlich sogar in ganz besonderer Weise wieder, diese Kompetenzen genau zu schreiben. Das ist, was hier unten jetzt nochmal mit Genauigkeit angesprochen ist, genau zu schreiben, also so, dass beim anderen keine Missverständnisse aufkommen können, aber auch genau zu lesen, also wirklich zu gucken, was hat der andere denn nun genau geschrieben und nicht irgendetwas sich hineinzulesen, indem man nur flüchtig wahrnimmt, was da tatsächlich steht und dann sich was da reindenkt sozusagen oder hineinliest in das, was der andere geschrieben hat. Und Sie wissen wahrscheinlich, auch wenn Sie im Internet einmal an Foren teilgenommen haben oder auch regeren Mailverkehr betreiben, wie schnell sich Missverständnisse aufschaukeln können in dieser Kommunikation, der Internetkommunikation, und eskalieren können, also bis hin zu Kriegen, die dort ausgetragen werden. Also die meisten Foren, die man so besuchen kann, weisen ja dieses Phänomen auf, dass da sehr, sehr schnell die Kommunikation relativ heftig wird. Und wenn man das mal sich genauer anguckt, liegt es in der Regel daran, dass nicht genau gelesen wird und nicht genau geschrieben wird. Also eine Menge davon vermeidbar wäre. Was sind hier die Anforderungen, die in Bezug auf Internetkommunikation und Kooperation gestellt werden an die entsprechenden Kompetenzen? Ich muss mir über mein eigenes Anliegen, also das, was ich mitteilen will, sehr genau Rechenschaft ablegen, also die Selbstreflexion. Was genau will ich eigentlich sagen? Was will ich dem anderen sagen? Dann muss ich über Sprachvermögen verfügen. Ich muss die Sprache so weit beherrschen, dass ich dies, was ich sagen will, soweit ich mir darüber im Klaren geworden bin, durch Selbstreflexion, dann auch entsprechend in Worte verkleiden kann. Also wer der Sprache nicht so besonders gut mächtig ist, wird da also seine Probleme bekommen. Wie sage ich das, was ich sagen möchte, denn auch am besten? Dabei muss ich auch berücksichtigen, was denn der Verständnishorizont des anderen ist, auf den ich mich einlassen muss. Also Vermittlungskompetenz. Wie erreiche ich denn, dass der andere mich auch tatsächlich versteht? Das ist nicht nur eine Frage der Sprache, des genauen sprachlichen Ausdrucks, sondern es ist auch eine Frage dessen, dass ich mich in den Verstehenshorizont des anderen hineinversetzen kann. Und auf der anderen Seite, wenn ich zuhöre oder lese, was der andere mir mitteilt, wird auf meiner Seite hermeneutisches Vermögen verlangt. Ich muss verstehen, was genau der andere mir eigentlich sagt. Und dies alles zusammen, Selbstreflexion, Sprachvermögen, Vermittlungskompetenz und hermeneutisches Vermögen, das wäre das, was ich unter der prozessbezogenen Kompetenz, der Kommunikationskompetenz und Kooperationsfähigkeit fassen würde. Vermittlungskompetenz ist jetzt eben schon angesprochen worden. Sie ist eine Kompetenz, die natürlich für angehende Pädagoginnen und Pädagogen nochmal eine ganz besondere Bedeutung hat, denn vermitteln, das ist ja nun später dann ihr Beruf, nicht nur in der Schule, sondern auch in anderen pädagogischen Praxisfeldern. Also diese Fähigkeit, sich auf andere einzulassen und mit anderen gemeinsamen Lernprozesse, Entwicklungsprozesse zu initiieren und zu organisieren, ist sicherlich für Pädagoginnen und Pädagogen eine besondere Anforderung, aber eben nicht nur, wie ich eben schon sagte, sie gehört in einem gewissen Maße eigentlich zu jeder Kommunikationskompetenz mit dazu, die Vermittlungskompetenz, also die Fähigkeit, das, was man dem anderen sagen will, auch tatsächlich so zum Ausdruck zu bringen, dass der andere es verstehen kann. Generell gehört dazu auch die Fähigkeit, eben andere an den eigenen Kompetenzen teilhaben zu lassen. In Bezug auf Kooperation bedeutet es auch umgekehrt, selbst teilhaben, teilzuhaben und sich darauf einlassen zu können an den Kompetenzen anderer. Also Kompetenzen zu teilen, in dem Sinne, dass man einander an den eigenen Kompetenzen teilhaben lässt und auch in der Lage ist, an den Kompetenzen anderer teilzuhaben. Im Internet findet die Kommunikation überwiegend in Form von schriftlich formulierten Texten statt. Das mag sich irgendwann mal ändern, aber zurzeit ist das sicherlich noch so, dass also das Verfassen von Texten im Zentrum steht. Und insofern es in solchen Texten darum geht, dem anderen etwas zu vermitteln, ist eigentlich jeder solcher Text in einem gewissen Sinne auch ein Lehrtext. Das heißt, die Fähigkeit, die da verlangt ist, wenn man einem anderen etwas erklären will oder vermitteln will, kann man durchaus so bezeichnen, es geht um die Fähigkeit, Lehrtexte zu schreiben. Und andersrum, wenn man von dem etwas lernen will, was andere einem zu vermitteln haben, muss man den Text des anderen sozusagen auch als Lehrtext zu lesen verstehen. Und schließlich geht es im Internet auch immer dann darum, gerade wenn es um Vermittlungskompetenz dann gehen soll, dass man sich auch als Lerngemeinschaft, in der man voneinander lernt, zusammen weiterentwickelt. Dass also nicht nur der Einzelne in einer solchen Kommunikationssituation und Kooperationssituation lernt und alle Einzelnen je für sich eine Entwicklung durchmachen, sondern dass dabei ja auch eine Gruppe entsteht, in der sich spezifische Beziehungen des Voneinander- und Miteinander-Lernens entwickeln und dass die Gruppe in Bezug auf ihre Fähigkeit, eine solche lernende Gruppe zu sein, sich eben auch weiterentwickelt. Dazu gehört dann auch eben, dass Pädagoginnen und Pädagogen, die in der Regel zunächst mal ihre Rolle so verstehen, dass sie Lehrende sind und nicht Lernende sind, das haben sie hinter sich, jetzt sind sie Lehrende, dass sie in der Beziehung ihr Rollenverständnis auch neu definieren müssen, angesichts der Thematik der neuen Technologien sowieso völlig unausweichlich, weil es da diesen gesicherten Kompetenzbestand, auf den man sich dann mehr oder weniger ein Leben lang ausruhen kann, nicht gibt, sondern man da also ständig wieder neu dazulernen muss und wissen, dass man sich mühsam erworben hat, schon 2 Jahre später vielleicht nicht mehr allzu viel wert ist. Also das ist ja nochmal eine spezifische Situation, gerade im Bereich der neuen Technologien, die die Rolle von Lehrenden in diesem Bereich auch nochmal besonders schwierig macht, beziehungsweise sie nochmal in besonderer Weise dazu nötigt, ihr Rollenverständnis auch zu verändern in der Richtung, dass sie sich eben auch als Lehrende, als Lernende zu verstehen haben. Sie immer wieder auch in die Situation kommen werden, dass diejenigen, die von ihnen etwas lernen wollen, vielleicht in bestimmten Bereichen dort sogar mehr können als sie, also dass Lehrerinnen und Lehrer sich auch von ihren Schülerinnen und Schülern mal was zeigen lassen, was erklären lassen, von denen lernen können und das nicht schlimm finden dürfen, dass dies auch mal stattfindet, sondern dass dies zu einer gewissen Selbstverständlichkeit auch führt, dass man hier mit der klassischen Rollenverteilung, da gibt es den, der alles weiß und auf der anderen Seite den, der nur lernt, von dem, der nur lehrt, dass das sich auf dem Feld nicht mehr so halten lässt. Ja, und dann komme ich schließlich zum letzten Punkt, den ich überschrieben habe mit autodidaktischer Kompetenz. Das knüpft auch an das, was gerade angesprochen worden ist. Die Lernenden können sich immer weniger darauf verlassen, dass das, was sie in den Bildungsinstitutionen vermittelt bekommen, für ihr Leben reicht. Das tut es nicht. Das Schlagwort Lernen des Lernens oder lebenslanges Lernen ist inzwischen ja nun wirklich eines der meistgebrauchten in der bildungspolitischen öffentlichen Diskussion, das ist also sozusagen ja schon eine Trivialität, dies auszudrücken. Das bedeutet eben auch, dass man als Lernender, der weiß, dass er immer Lernender bleiben wird, auch wenn er Lehrender ist, sich darauf einstellen muss, dass es nicht mehr, dass für das eigene Lernen nicht mehr von anderen gesorgt wird, durchweg, sondern dass man in zunehmendem Maße für das eigene Lernen auch selbst die Verantwortung übernehmen muss. Und dass man dazu auch Kompetenz erwerben muss, diese Verantwortung für den eigenen Lernprozess übernehmen zu können. Die neuen Bildungsmedien werden für dieses lebenslange Lernen sicherlich eine wachsende Rolle spielen. Sie werden, denke ich, nicht die Bildungsinstitutionen, die klassischen Bildungsinstitutionen ganz ablösen, aber sie werden eine wesentliche Rolle spielen in Bezug auf lebenslanges Lernen als Medium hierfür. Und es gehört insofern natürlich dann auch dazu, und damit sind wir eben auch bei dem Thema Netzkompetenz, dass die selbstständige Nutzung der neuen Bildungsmedien dann ohne Unterstützung und ohne Anleitung eine wichtige Grundlage ist, um überhaupt einen solchen lebenslangen Lernprozess in die eigenen Hände auch nehmen zu können und Verantwortung für den eigenen Bildungsprozess zu übernehmen. Was auch heißt, dass man sozusagen ständig mit wacher Aufmerksamkeit die gesellschaftlichen Entwicklungen verfolgen muss, sehen muss, wo die eigenen Kompetenzen durch diesen Entwicklungsprozess entwertet werden, wo es nötig wird, neue Kompetenzen zu erwerben oder bestehende Kompetenzen zu erweitern und weiterzuentwickeln. Das heißt, dass Bildung etwas ist oder als etwas bestimmt werden kann, was selbst wiederum Bildung ermöglicht. Also das, was ich mit Bildung zur Bildung bezeichne, ist also, dass in einem gewissen Sinne Bildung nicht mehr jetzt nur verstanden werden kann als Voraussetzung dafür, als ein Prozess, der hinführt zu der Fähigkeit, ein selbstbestimmtes Leben in dieser Gesellschaft zu führen, sondern dass Bildung zur Grundlage ihrer selbst auch wird. Damit ich ein Leben lang mich bilden kann, die Verantwortung für meinen Bildungsprozess übernehmen kann, muss ich dafür gebildet werden oder mich bilden. Das meint die letzte Formulierung Bildung zur Bildung. Das ist eine etwas andere Formulierung als das Lernen des Lernens, aber ganz ähnlich merkwürdig. Dass man für etwas, nämlich für Bildung, schon das, wofür es sein soll, voraussetzen muss. Okay, damit bin ich für heute und für dieses Semester durch meinen Stoff durch. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung und an dieser Vorlesung heute.